Hallo. Ja, schönen guten Tag zur Vorlesung Sprachphilosophie. Wird doch eine ganze Menge erschienen, irgendwie des heißen Wetters. Aber das Thema war extra spannend, zumindest aus meiner Perspektive heraus. Das heutige Thema ist Sprache und Struktur. Und zwar werde ich heute ausführlich auf die Sprachkonzeption, Sprachauffassung von Ferdinand de Saussure eingehen, einem Schweizer Genfer Sprachwissenschaftler. Wir machen damit gewissermaßen eigentlich plötzlich einen Sprung wieder zurück, zumindest historisch betrachtet, nämlich dann um die Jahrhundertwende unbedingt herum, also nachdem wir das letzte Mal ja Austin bereits behandelt hatten und Quine und damit ja auch sozusagen was die historische Entwicklung der Sprachphilosophie anbelangt, bis in die 1960er Jahre hineingekommen sind, gehen wir gewissermaßen nochmal zurück und nehmen eine ganz andere Perspektive ein, die aus der Sicht der Sprachwissenschaft. Gleichzeitig, und Sie sehen das auch vielleicht schon ein bisschen an dem Titel, Sprache und Struktur, natürlich ist das jetzt nicht ganz so weit entfernt, aber zumindest werden wir sehen, dass es bestimmte Übereinstimmungen oder sozusagen Ansätze eines Vergleichs gibt eben auch zu der letztendlich holistischen Konzeption bei Quine. Okay, ich werde zumindest erstmal kurz versuchen, nochmal kurz das zu situieren. Das heißt also im ersten Teil kurzer Rückblick nochmal, und zwar da mit besonderem Schwerpunkt auf dem Zusammenhang von Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft. Im zweiten Teil werde ich dann, das wird der größte Teil, dann ausführlich auf Saussures Sprachkonzeption eingehen, zur Sprache als ein System von Zeichen. Und abschließend dann relativ kurz, je nachdem wie lang eben auch die Zeit noch ist, werde ich eingehen auf die Wirkung und die Rezeption des Strukturalismus, eben nicht nur sozusagen innerhalb der Sprachwissenschaft und der Sprachphilosophie, sondern eben auch als eine Methode, die wesentlich konstituierend gewesen ist für die gesamten sozialen Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts. Gut, Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft. Wir haben bisher, wenn man so will, drei unterschiedliche Annäherungen an das Thema der Sprache kennengelernt. Die erste Annäherung war die aus einer logisch-epistemologischen Perspektive heraus. Da war die Frage ganz klar, also welchen erkenntnistheoretischen Wert besitzt Sprache überhaupt? Und wir hatten gesehen, dass generell in der Tradition der abendländischen Philosophie dieser erkenntnistheoretischen Funktion der Sprache gegenüber sehr skeptisch begegnet wird. Die Autoren, die sich hier eingeschrieben haben, sind natürlich ausgehend von Platon, Aristoteles, Locke, bis hin zu Frege und Wittgenstein I und eben dem logischen Empirismus. Wir hatten des Weiteren kennengelernt eine, wenn man so will, hermeneutisch-anthropologische Annäherung an das Thema der Sprache. Hier stand im Mittelpunkt die Frage nach der Sprache als Wesensbestimmung des Menschen und die Frage nach der Sprache als einem Medium der Welterschließung. Und da eben auch eine wesentliche Überzeugung, die dahinter stand, dass eben dann Sprachwerdung und Vernunftwerdung letztendlich Hand in Hand gehen und dass die Sprache ein wesentliches Medium der Welterschließung ist und eben nicht in dem Sinne einfach verstanden werden kann als ein reines Repräsentationsinstrument, was uns in irgendeiner Form dazu dienen soll, als Instrument unserer eigenen Gedanken vorstellbar zu machen oder in irgendeiner Form auf bereits von vornherein außersprachlich objektiv Gegebenes zu referieren, sondern was wesentlich überhaupt erst daran beteiligt ist, dass wir so etwas wie Welt überhaupt haben. Die Positionen waren hier ganz klar, der Hamann, Herder, Humboldt. Wir hatten aber auch gesehen, dass diese Position, wenn auch natürlich kritisch, reflektiert, skeptisch, bei Nietzsche wieder aufgenommen wird. Sie findet sich gewissermaßen auch dann in Ansätzen, werden wir dann später sehen, bei Merleau-Ponty und eben auch bei Heidegger. Die dritte Perspektive, sich dem Thema der Sprache zu nähern, war eine Annäherung als ja über eine handlungstheoretische, pragmatische Fragestellung. Also hier stand im Mittelpunkt die Frage nach Sprache als einem regelgeleiteten Verhalten, als einer sozialen Praxis, Und die Einheit, die wir untersucht hatten, die wesentliche Einheit, dann die kleinste Einheit der Sprachanalyse, war in diesem Sinne eben auch die Äußerung gewesen oder eben noch genauer der sprachliche Sprechakt selbst, also die Sprachhandlung, die Sprechhandlung. In dem Sinne ging es eben immer darum zu sehen, dass Sprache wesentlich als ein Gebrauch, als ein Handeln mit Worten begriffen werden muss. Die Autoren, die hier wichtig waren, waren natürlich Austin, Wittgenstein II, und wer gesehen hat, letzten Donnerstag in Searle als einer der führenden Proponenten der sogenannten Sprechakt oder Speech Act Theory. Die vierte Perspektive, die ich heute versuchen möchte und Ihnen vorstellen möchte, ist eigentlich eine sprachwissenschaftliche. Also die Perspektive, und die ist in dem Sinne auch, wir hatten sie letztendlich auch schon, nämlich dann mindestens implizit über die Herangehensweise der Herder und Humboldt. Also auch Humboldt ist sozusagen dezidiert in erster Linie Sprachwissenschaftler gewesen und nähert sich eben auch dezidiert der Sprache aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive und eben auch im Sinne einer empirischen Perspektive einfach dann Sprache überhaupt empirisch zu erfassen, das heißt auch immer die Einzelsprachen zu erfassen. Also auch Humboldt ging es in dem Sinne nicht jetzt darum, nicht nur dann Sprache als allgemeine zu untersuchen und zu reflektieren, sondern letztendlich auch zu versuchen, tatsächlich die Gesamtheit oder die Fülle letztendlich aller unterschiedlicher Einzelsprachen überhaupt erstmal zu erfassen, auch zu ja, in Form von Wörterbüchern und Grammatiken zugänglich zu machen. Gut, wie sieht nun diese sprachwissenschaftliche Annäherung an die Sprache aus oder wie kann sie aussehen? Ganz klar, also die Sprachwissenschaft versucht eben auch als genuine Wissenschaft, sich der Sprache als einem Gegenstand, als einem Untersuchungsobjekt zu nähern. Und zwar in historischer und systematischer Hinsicht. Dabei stand, und das werden wir noch sehen, die historische Perspektive letztendlich bis zu Dürer immer im Vordergrund. Also Sprachwissenschaft wurde in erster Linie immer aus einer historischen Perspektive betrieben, nicht nur, aber das war immer die vorrangige Herangehensweise gewesen. Ziel, und das ist natürlich alles nur jetzt sozusagen sehr grob schnittartig, Ziel ist so eine Definition und der Beschreibung der Sprache als einem Objekt, als einem Gegenstand und damit allgemein natürlich eben auch Beschreibung und Erklärung der einzelnen sprachlichen Phänomene. Die Sprachphilosophie, muss ich entscheiden, wo kommt da jetzt die Sprachphilosophie mit rein oder wann letztendlich wird die Sprachwissenschaft selbst zur Sprachphilosophie, das ist auch ein Thema, dem sich zumindest im Ansatz auch Saussure widmet. Das heißt, sprachphilosophische Fragen werden natürlich immer dann relevant, wenn die Sprachwissenschaft dann ihre all das, was sie an Limitierungen vornehmen muss, an Idealisierungen vornehmen muss und an vorläufigen oder endgültigen Einschränkungen, um die Sprache überhaupt als Objekt behandeln zu können. Also es ist ganz klar, wenn ich einen Gegenstand als Objekt behandeln möchte, denke ich an die Physik. Der Physiker muss auch erstmal von allem anderen abstrahieren, um in irgendeiner Form dann seinen Fallgesetzen zu kommen. Das heißt, der abstrahiert nur Luftwiderstand, der guckt sich eben in Form eines Experiments nur einem künstlich konstruierten Ausschnitt der Welt an. In dem Sinne muss die Sprachwissenschaft, wenn sie Wissenschaft sein will, eine ganze Reihe von Einschränkungen, Limitierungen und Idealisierungen vornehmen. Sobald sie aber sozusagen in dem Sinne, wenn sie reflektiert auf diese Idealisierungen und Limitierungen vornehmen muss, in dem Moment werden natürlich wiederum eben sprachphilosophische Fragen relevant. Und die tauchen natürlich auch immer wiederum in der Sprachwissenschaft selbst auf. Also immer wenn Sprachwissenschaft anfängt, auf ihre eigenen Bedingungen der Möglichkeit zu reflektieren, betritt sie bereits den Boden der Sprachphilosophie. Herausragende Position, oder überhaupt erst sagen, das ist dann letztendlich die Geburtsstunde der Sprachwissenschaft, ist die historisch vergleichende Wissenschaft. Also in dem Sinne, die Sprachwissenschaft als eine eigene Disziplin konstituiert sich in erster Linie als historische Disziplin. Deswegen, sie heißt auch tatsächlich historisch vergleichende Sprachwissenschaft. In ihrem Titel trägt sie bereits ihre Hauptzielzwecke. Sie geht historisch heran und sie geht vergleichend an das Thema der Sprache selbst heran. Das heißt, Ziel der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft ist im 19. Jahrhundert oder Anfang des 19. Jahrhunderts als Disziplin konstituiert, ist einerseits die historisch-empirische Erforschung der Einzelsprachen, ihrer Entwicklung und das ist ganz wichtig, ihrer Abstammungsverhältnisse. Also der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft ging es immer um die, man kann sagen, Verwandtschaften, Abstammungsverhältnisse, Beziehungen zwischen den Einzelsprachen. Und da insbesondere, und das ist auch letztendlich sagen, die Geburtsstunde selbst der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft, nämlich die Isolierung und Beschreibung einer der sogenannten indoeuropäischen Sprachfamilien. Also, dass man nachweisen konnte, dass das Lateinische, das Griechische und das Sanskrit letztendlich auf eine mehr oder weniger als fiktiv anzunehmende indoeuropäische Sprache selbst zurückzuführen ist. Also man kam zum Ergebnis, dass diese drei Sprachen selbst wiederum von einer mehr oder weniger natürlich im Nachhinein nachträglich rekonstruierten Sprache selbst abstammen und in diesem Sinn sozusagen Tochtersprachen einer ursprünglichen indoeuropäischen Sprache gewesen sind. In dem Sinne, Sie sehen das schon an dem Vokabular, dass es durchgehend, dass man überhaupt von Abstammungsverhältnissen spricht, dass man auch von Sprachverwandtschaften spricht. Das Vokabular ist wesentlich orientiert an den organischen Prozessen, lehnt sich eben auch sehr stark an dieses ganze Vokabular der Filiation an, also der Abstammungsverhältnisse unter den Sprachen. In dem Sinne eben werden historische Prozesse als organische Formen des Wachsens und des Verfalls begriffen. Sprache, aber Humboldt war ja selber eben das bildende Organ des Gedankens, Sprache, dieser romantischen Sprachauffassung wird wenigstens organistisch begriffen. Und eben der entscheidende Punkt, also in dem Sinne eine Relativierung auch des wissenschaftlichen Anspruchs selbst. Ein Organismus kann natürlich A, immer nur als Ganzes begriffen werden, gleichzeitig entzieht es sich letztendlich aber auch an strengen Gesetzmäßigkeiten. Also aufgrund der hohen Komplexität lassen sich nicht ohne weiteres im Sinne jetzt über den Naturwissenschaften einfache Sprachgesetze formulieren. In diesem Sinne ist eine sprachliche Erscheinung, zum Beispiel eben dieses Phänomen der Lautverschiebungen, dann erklärt, wenn es in den historischen Entwicklungsprozess eingeordnet werden kann und eben auch dann ein Verhältnis gesetzt werden kann zu den unterschiedlichen, zu seinen unterschiedlichen Erscheinungen und Entwicklungen in den unterschiedlichen Mutter- und Tochtersprachen. Die Junggrammatiker sind eine Schule, die sich 1870 herum in Leipzig konstituieren und denen genau nun dieser romantisch-organistische Ansatz widerstrebt. Und die sagen, also die davon ausgehen, eine positivistische Herangehensweise an die Sprache forcieren. Und in diesem Sinne eben auch dann diese Auffassung zurückweisen, dass Sprachveränderung im Sinne organischer Vorgänge aufgefasst werden muss, sondern postulieren so etwas wie tatsächlich naturgegebene, naturwissenschaftliche Lautgesetze, nach denen sich der Sprachwandel vollzieht. Zugleich konzentrieren sie sich ganz stark auf sozusagen ausschließlich beobachtbare Tatsachen. Also sie betreiben tatsächlich auch in dem empirischen Sinne echte Feldforschung. Also was ist eine Sprache? Eine Sprache ist für die Junggrammatik letztendlich die Gesamtheit aller gemachten Äußerungen einer bestimmten Sprachgemeinschaft, einer Gruppe. Also verdient gemacht haben sie in dem Sinne eben auch einfach im Sinne einer Sammlung, einer Feldforschung, also ein großes Materialsammlung angefertigt haben unterschiedlicher Sprachen. Und versucht haben, eben dieses Material nach naturgegebenen Gesetzmäßigkeiten zu ordnen. Dieses Programm konnte letztendlich nicht eingelöst worden werden und ist auch relativ früh dann eben auch von Saussure, der Anfang auch den Junggrammatikern selbst noch verhaftet war, kritisiert worden. Hauptpunkt seiner Kritik in den sogenannten Junggrammatikern ist eben diese reine historische Sprachforschung. Angedeutet mit Saussure wird diese rein historische Ausrichtung der Sprachwissenschaft in den Hintergrund gedrängt. Also dass man einfach dahergeht und glaubt, man könnte einfach so sagen, es würde genügen, Sprachen insofern zu beschreiben, als man bestimmte Entwicklungslinien nachzeichnen kann oder aufzeigen kann. Saussures weitere These ist die, und das ist natürlich auch im ganzen Sinne einer holistischen These, dass eben Sprache sehr viel mehr ist als einfach nur die Gesamtheit aller Sätze, die von einer bestimmten Gruppe mehr oder weniger zufällig vorgebracht werden. Also Sprachbeschreibung und auch Sprachwissenschaft kann sich nicht daran erschöpfen, letztendlich einfach nur sozusagen eine bestimmte Menge beobachtbarer Sätze zu beschreiben und zu erfassen. In dem Sinne gilt eben dann sein Interesse, das werden wir auch noch ausführlich sehen, der Sprache als Ganzes, das heißt der Sprache als System, wie es bei ihm heißt. Und in dem Sinne eben auch eine Transformation des Geschichtsbegriffs, also für insofern Saussure nun Sprache als ein System begreift, entwickelt er auch einen anderen Geschichtsbegriff der Sprache, nämlich Geschichte der Sprache ist in dem Sinne eben einfach Abfolge von unterschiedlichen Zuständen oder von unterschiedlichen Systemen. Also auch da wird Geschichte nicht mehr als eine Art Entwicklungslinie gedacht, sondern letztendlich, wenn man von der Geschichte einer Sprache spricht, dann insofern sich immer sozusagen unterschiedliche Systeme abfolgen und ablösen. Und dann abschließend sozusagen die moderne Linguistik, die sich letztendlich im 20. Jahrhundert im Anschluss dann an Saussure konstituiert, letztendlich so kann man eigentlich sagen, auch erst sagen, in dieser heutigen Form, wie wir sie kennen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier nun konzentriert man sich ganz klar auf die Analyse der unterschiedlichen Ebenen der Sprache, auf die Laute, das Wort, den Satz, Text, Diskurs. Die werden nun zum Gegenstand der Untersuchung. In diesem Sinne gliedert sich die moderne Linguistik eben auch in sehr unterschiedliche Teilbereiche. Wir haben sowas wie die Phonetik, die Grammatik, die Semantik, die Pragmatik. In diesem Bereich gehört eben auch die sogenannte Sprechakttheorie. Also die Sprechakttheorie ist eine Teildisziplin der Pragmatik und im Weiteren dann solche Disziplinen wie Textlinguistik, die Soziolinguistik, die Psycholinguistik und eben auch als ein Teil jetzt nur noch, deswegen habe ich es hingeschrieben, die Historiolinguistik. Also damit, womit die Sprachwissenschaft begonnen hat, als ihrem Gen und ihrem Gegenstand, nämlich die historisch vergleichende Erforschung der Sprachen, ist in der modernen Linguistik nur noch ein sehr marginales Teildisziplin unter vielen anderen. Gut, gibt es dazu erstmal Fragen?
Von wann ist der Text?
Wie bitte?
Von wann ist der Text?
Das kommt noch.
Achso, das werden wir auch.
Machen wir auch noch. Okay, dann kommt gleich die Frage, sagen Saussure, Sprache als System. Also sagen jetzt gucken wir uns direkt sagen, das Werk, Leben und Werk von Saussure. Ich will es zu seiner Position, seiner Person nicht so wahnsinnig viel sagen. Wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass Saussure aus einer sehr berühmten Familie von Naturforschern stammt. Also wenn Sie googeln nach Saussure, finden Sie eine ganze Reihe von unterschiedlichen Saussures. Das sind auch faktisch alles Verwandte von Saussure. Also eine relativ berühmte Familie von Naturforschern. Sein Bruder ist zudem einer der wichtigen Wegbereiter auch des Esperanto, also eine Familie, die sagen, in diesem ja, Erforschung eben von, und die dementsprechend eben auch studiert Saussure erstmals Physik und Chemie ein Jahr lang, bevor er dann auf die Sprachwissenschaft wechselt. Er publiziert bereits relativ früh sozusagen eine Schrift über die indoeuropäischen Sprachen, da sozusagen ist er bereits, das ist dieses Memoir, so das System primitiv, deutlich wird hier bereits in diesem Begriff des Systems, dass er einen anderen Ansatz probiert innerhalb der Sprachwissenschaft, eben genau diese Fokussierung auf Sprache als System. Er bleibt aber in dieser Abhandlung noch diesen junggrammatischen Methoden relativ stark verhaftet. Er unterrichtet dann in Paris, bekommt dann auch einen Ruf an das Collège de France, was eben damals auch im europäischen Raum schon an der berühmtesten Bildungseinrichtungen gewesen ist. Er hätte dazu die französische Staatsbürgerschaft annehmen müssen, das wollte er nicht als freiheitsliebender Schweizer. Und er ist daraufhin zurückgegangen nach Genf und hat dort bis zu seinem Tode eine Professur für Sanskrit und historisch vergleichende Grammatik inne gehabt. In dieser Zeit in Genf, und zwar eigentlich auch in den letzten Jahren tatsächlich seiner Lehrtätigkeit, hat er, und das werden wir noch sehen, auch mehr oder weniger eigentlich zufällig und ungewollt nicht nur spezielle Vorlesungen gehalten, jetzt über das Sanskrit und auch andere Sprachen, über das Persische, sondern eben auch Vorlesungen über allgemeine Sprachwissenschaften. Aus diesen Vorlesungen ist dann der Cours letztendlich hervorgegangen. Veröffentlicht wurde dieser Kur für Linguistik General, also diese Vorlesungsmitschriften, allerdings erst posthum, also 1960, das heißt 3 Jahre nach dem Tod von Saussure, ich glaube 1911, also eben auch weil die Kur hatte seine Lehrtätigkeit eh bereits eingestellt, wird dieser Kur posthum veröffentlicht. 1967 erst kommt es dann zu einer mehr oder weniger historisch-kritischen Aufarbeitung der Vorlesungen, wo man sich dezidiert darum bemüht, eben auch auf die mehrere, ja, es gab leider keine Vorlesungsskripten, aber versucht hat, möglichst authentisch das zur Verfügung stehende Material zu sichten und im Sinne einer historisch-kritischen Ausgabe herauszugeben. Extrem spannend ist nun diese gesamte Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Cours de Linguistik General und wahrscheinlich auch in der Theoriegeschichte relativ einmalig. Also wie bereits gesagt, der Cours geht zurück auf Mitschriften 3 Vorlesungen über allgemeine Sprachwissenschaft aus den Jahren Wintersemestern eben 1906, 7, 8, 9 und 10, 11. Herausgegeben werden dann diese Vorlesungen nach dem Tod von Saussure im Sinne eben auch ein Versuch, eigentlich sein Erbe letztendlich zu bewahren. Also auch Saussure jemand, wir hatten in der Vorlesung eigentlich fast nur Autoren, die wenig veröffentlicht haben. Saussure hat nach seiner Diss auch, glaube ich, fast nichts mehr veröffentlicht. Also das zeigt aber auch so, er war diesem Thema der Sprachwissenschaft, er hatte das Gefühl, er kann da eigentlich nichts zu sagen. Und er hatte auch den Eindruck, dass alles, was er sagt, letztendlich eigentlich vorläufig bleibt. Er hat sich selbst also nicht getraut, in den ganzen letzten mehr oder weniger 10, 20 Jahren seines Lebens noch irgendetwas zur Sprachwissenschaft zu veröffentlichen. Und hat auch selbst, und das ist bezeichnend, er hat wohl direkt nach den Vorlesungen alle seine Vorlesungsaufzeichnungen auch verbrannt. Also das war, er hat da selber nicht sehr dran geglaubt und hat auch offensichtlich überhaupt nicht vor, das Ganze zu veröffentlichen. Spannend ist nun, dass dann von seinen beiden Schülern, Bali und Sichege, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden diese Vorlesungen veröffentlicht. Spannend daran ist, dass sie selbst die Vorlesungen überhaupt nicht besucht haben. Sie saßen nicht drinnen, aber, und das ist auch bezeichnend, zu bezeichnen, diese Herausgeberschaft selbst als einen Prozess, als eine Nachschaffung. Also ich zitiere aus dem Vorwort, und zwar als eine Aneignungs- und Wiederherstellungsarbeit mit dem Ziel, Saussures Gedanken von allen Abwandlungen und Schwankungen zu befreien und als ein in sich geschlossenes Ganzes darzustellen, auch wenn der Autor selbst vielleicht der Veröffentlichung der Seiten nicht zugestimmt hätte. Also hier wird bereits deutlich, das, was uns Bali und Sichege liefern, ist ein kohärenter Saussure, der so in dieser Form gar nicht existiert hat. Also sie versuchen tatsächlich nun aus diesen 3 Vorlesungsmitschriften, von denen Saussure offensichtlich selbst nicht überzeugt gewesen ist, ein kohärentes Werk zu machen. Spannend ist daran nun, dass eben genau diese nicht autorisierte Veröffentlichung maßgeblich geworden ist dann überhaupt, das wurde dann der Gründungstext des sogenannten Strukturalismus. Also tatsächlich gilt heute der Kurs einer der für die Geist- und Sozialwissenschaften wirkungsmächtigsten Texte überhaupt. Und Saussure wurde damit, obwohl er selbst nicht Autor war, mehr oder weniger rückwirkend dazu dann zum Gründervater des sogenannten Strukturalismus. Auch hier ist entscheidend, dass der Begriff selbst von Saussure überhaupt nicht verwendet wird und auch im Kurs nicht vorkommt. Trotzdem fungiert dieser Text gewissermaßen als Gründungstext des Strukturalismus. Die Ansätze, deswegen, was ich vorhin genannt habe, sind dieser historisch-kritischen Ausgabe, bestand dann eben nun genau darin, einen mehr oder weniger authentischen Saussure zu rekonstruieren. Das ist für uns hier relativ egal, weil interessant ist für uns natürlich jetzt genau der Saussure, der wirksam geworden ist. Und das ist eben der Saussure, das Cours der Linguistik General oder eben der Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Was ist nun nach Saussure der Gegenstand der Sprachwissenschaft? Oder welcher Schwierigkeit, und darauf reflektiert er direkt am Anfang, welcher Schwierigkeit sieht sich überhaupt die Sprachwissenschaft als Wissenschaft gegenübergestellt? Saussure argumentiert und reflektiert darauf, dass die Sprachwissenschaft sich wesentlich unterscheidet von anderen Wissenschaften, und zwar dadurch, dass er nicht von vornherein einen gegebenen Gegenstand hat, über den sie verfügen könnte. Also, so wie die anderen Wissenschaften einen scheinbar ihren Gegenstand haben, den sie sukzessive erschließen, die Physik, die Materie, die Biologie, das Leben, gibt es diesen Gegenstand nicht für die Sprachwissenschaft von vornherein. Vielmehr, das denke ich, ist relativ entscheidend, argumentierst du, dass es überhaupt erst die Perspektive ist, mit der ich auf Sprache reflektiere, die das Objekt, das heißt das Objekt der Sprachwissenschaft selbst erfasst. Ich betone es auch deswegen hier so, weil ich glaube auch generell in der Sprachphilosophie ist es extrem wichtig, darauf zu reflektieren, immer wiederum darauf, welches Sprachverständnis ganz am Anfang schon steht. Also jede sprachphilosophische Position beginnt in der Regel nicht von Null, sondern bringt bereits ein oft von sehr vielen Voraussetzungen geprägtes Konzept von Sprache mit und nähert sich damit an dem Thema auch der Sprache und der Sprachphilosophie. Und ich denke, Sie haben auch bereits an dieser Diversität der Positionen, auch der unterschiedlichen Herangehensweise, die Sie auch mir vorgeführt haben im Rahmen der Vorlesung gesehen, dass tatsächlich eben bereits die Perspektive, mit der ich mich dem Thema der Sprache näher, bereits diesen Gegenstand selbst hervorbringt und damit sehr viele andere Perspektiven von vornherein eben auch ausschließt. Entscheidend ist nun nach Saussure, dass letztendlich, egal wie ich einen Gegenstand betrachte innerhalb der Sprachwissenschaft, er immer schon zwei Seiten aufweist. Also diese doppelte Strukturiertheit der Sprache ist für Saussure und dann im Zuge für den Strukturalismus als der entscheidendsten Moment. Worum besteht der Doppelcharakter der sprachlichen Phänomene? Man kann vier Ebenen ausmachen, auf denen diese Doppelstruktur lang wirksam wird. Die erste ist der artikulierte Laut, und zwar insofern ich den Laut einmal als eine physikalisch-akustische Einheit betrachten kann. Ich kann physikalische Messgeräte nehmen und kann mir angucken, wie lassen sich einzelne Laute oder sagen in irgendeiner Form grafisch abbilden, also wie lässt sich das Ganze physikalisch-akustisch erfassen. Das ist auch ein eigener Bereich, nämlich der Phonetik, wo man sich konkret hinsetzen versucht, wie kann ich eine bestimmte Lautfolge erfassen und dann eben auch natürlich im Sinne, das kennen wir alle, im Sinne von sprachverarbeitenden Programmen auch entsprechend wiedergeben. Oder ich kann den Laut aus seiner physiologisch-stimmlichen Perspektive betrachten. Ich kann mir angucken, wie ich einen bestimmten Laut mache, was passiert da eigentlich? Also welche physiologischen Voraussetzungen müssen überhaupt gegeben sein? Könnten Affen auch sprechen? Was fehlt ihnen, damit sie sprechen können? Wie muss das hier innen drin aussehen? Welche Kombination aus Kehlkopf, Zunge, Stimmlippen und so weiter muss überhaupt gegeben sein, damit sowas möglich wird, wie stimmliche Laute? Und was lässt sich bei einzelnen Lauten jeweils auch beobachten? Genauso bildet das sprachliche Zeichen nach Saussure eine Doppeleinheit, und zwar eine Doppeleinheit aus Laut, genauer gesagt Lautbild auf der einen Seite und psychischer Vorstellung. Dazu später dann noch mehr. Nun ist aber zugleich ist auch die menschliche Rede, und er nennt das im Ganzen, also Langage, das heißt also die gesamte menschliche Sprachfähigkeit, die menschliche Rede als Ganzes, auch die wiederum umfasst zwei Seiten, nämlich einmal eine individuelle Seite im Sinne eines individuellen, konkreten Sprechens auf der einen Seite und eine soziale Seite im Sinne einer sozialen Sprache, also einer sozialen Institution. Beide Seiten hängen zusammen und können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Und in diesem Sinne eben auch eine weitere Doppelstrukturiertheit der Sprache, nämlich die, dass sie einerseits in jedem Augenblick eine gegenwärtige Institution ist, auch im Sinne einer sozialen Institution. Das hatten Sie auch bei Searle, diejenigen, die da waren in der Vorlesung, der sehr stark auf diesen sozialen Aspekt aufmerksam gemacht hat. Aber sie ist natürlich auch zugleich immer schon ein Produkt der Vergangenheit. Also Sprache ist immer sozusagen gegenwärtige Institution, so wie sie jetzt gesprochen wird, und natürlich als eine solche immer schon Produkt der Vergangenheit. Damit ergeben sich die sogenannten, kann man sagen, jetzt ja vier strukturalistischen Basisunterscheidungen. Welche sind das? Also ganz, ganz wichtige Begriffe. Das eine ist die Unterscheidung von Langue und Parole. Das heißt dazu eh noch mehr, Sprache als System und konkretes, aktuelles Sprechen. Zweitens die Unterscheidung von Synchronie und Diachronie, das heißt Sprache als eine gegenwärtige Institution, ein gleichzeitiger Zustand und im Sinne einer historischen Abfolge, einer zeitlichen Abfolge unterschiedlicher Systemzustände. Wichtigste Unterscheidung vielleicht, wie Sie auch schon gehört haben, ist die von Signifiant und und Signifiant, das heißt die Unterscheidung zwischen Signifikat und Signifikant oder genauer gesagt von Bezeichnetem und Bezeichnendem. Das, was bezeichnet wird und das, was bezeichnet. Und letztens die Unterscheidung zwischen paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen. Wie sieht das im Einzelnen aus? Unterscheidung von Langue und Parole, Sprache und Sprechen. Also wir haben gesehen, und das ist ein wichtiger Punkt, also letztendlich gibt es drei Begriffe im Französischen, das fehlt dem Deutschen, von daher ist es uns schwerer zu fassen, deswegen auch werden Sie in vielen Texten finden, dass man sich weiterhin auf das französische Vokabular auch beschränkt, also auch wir werden sehr oft von Parole und Langue einfach sprechen. Also die menschliche Rede als Ganzes, als Gesamtheit, das wäre die Langage, besitzt eben eine soziale Seite, eine individuelle Seite. In dem Sinne ist nun die Sprache als eine soziale Institution und das wäre die Langue zu unterscheiden von der konkret individuellen Rede. Das ist die Parole, das wäre der konkrete Sprechakt, den ich jeweils äußere, im Unterschied zu der Sprache selbst einem System. Entscheidend ist nun, dass allein die Langue als ein genau umschriebenes Objekt ist und auch, dass allein die Langue Gegenstand der Sprachwissenschaft werden kann. Also hier ist eine ganz klare Priorität, die Saussure setzt, Gegenstand der Sprachwissenschaft können nicht die einzelnen, sozusagen, konkreten individuellen Sprachäußerungen werden, sondern nur die Sprache als System. Und diese Langue nun bildet ein System von Zeichen. Ein System, das kann man gewissermaßen definieren als eine Menge von Elementen, die in geordneten Beziehungen zueinander stehen. Und diese Ordnung des Systems nennt man nun seine Struktur. Und das sozusagen ist der Moment, wie dieser Begriff des Strukturalismus und auch der Begriff der Struktur in diese Position von Saussure mit hineinkommt. Entscheidend ist hier, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Begriff der Struktur, also er spielt, wenn er überhaupt genannt wird in Saussure, im Cours, keine zentrale Rolle. Also der Begriff des Strukturalismus ist wirklich etwas, was man erst im Nachhinein Saussure zugeschrieben hat, aber von ihm selbst in dieser Form, auch in dieser Terminologie nicht entwickelt wird. Er betrachtet Sprache als System, aber natürlich sozusagen, wie ist dieses System ausgezeichnet, was ist bei diesem System, wenn wir es untersuchen, für uns relevant oder was wollen wir gewissermaßen herausbekommen, wenn wir das System untersuchen. Und das ist genau seine Struktur, das heißt eben die Ordnung dieses Systems oder alle Beziehungen, die Elemente dieses Systems zueinander einnehmen können. Obgleich nun, und das ist relativ interessant, also obgleich nun sozusagen die sprachlichen Zeichen ihrem Wesen nach psychischer Natur sind, darauf wird es so immer wieder betonen, dass eben das sprachliche Zeichen rein psychischer Natur ist, ist trotzdem eben die Langue ein dennoch konkreter Gegenstand für Saussure. Also er kann konkret untersucht werden, obwohl er natürlich nur virtuell existiert. Die Langue ist in dem Sinne als Sprache, als System, ist nicht fassbar, aber sie ist trotzdem für Saussure ein konkreter Gegenstand, der dann eben auch, sagen, Objekt der Sprachwissenschaft werden kann. Und er vergleicht dann eben auch die Sprache als System, die Langue in dem Sinne einer Art kollektiven Wörterbuch, über das jeder verfügt. Also in dem Sinne müsste man sich die Langue etwas vorstellen als eine Art virtuelles Wörterbuch, wo jeder immer wiederum im Kopf schnell nachschlägt, was allen in irgendeiner Form gemeinsam ist. Gut, dazu Fragen? Kommen wir zur nächsten Basisunterscheidung, nämlich die von Synchronie und Diachronie. Die Sprache als System nun, das ist entscheidend, also die Langue lässt sich nun in zwei Perspektiven untersuchen. Und zwar einmal in synchroner als auch in diachroner Perspektive. Also wir haben eine Unterscheidung zwischen Langage, teilt sich auf in Langue-Parole. Gegenstand der Sprachwissenschaft ist nur die Langue. Innerhalb der Langue können wir nun zwei Perspektiven einnehmen, eine synchrone Perspektive und eine diachrone Perspektive. Synchronie bezeichnet den Zustand eines sprachlichen Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt, das hatte ich bereits gesagt. Diachronie bezeichnet letztendlich eben die Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden synchronen Systemen. Und in dem Sinne geht auch für Saussure dann die Synchronie der Diachronie logisch voraus. Also ich kann nur Diachronie natürlich betreiben, insofern ich zunächst Synchronie betreibe. Ich muss es ein System betrachten zu einem bestimmten Zeitpunkt, um dann letztendlich zwei unterschiedliche synchrone Systeme zueinander in Beziehung setzen zu können. Erst wenn ich mir das, keine Ahnung, das System des Deutschen 1900 im Jahre 2000 angucke und im Jahre 1950 angucke, kann ich diese beiden Systeme zueinander in Korrelation stellen und kann dann sehen, welche Verschiebungen, welche Transformationen sich zwischen diesen beiden Systemen vollzogen haben. Und das werden Sie kennen, also Sprache verändert sich natürlich ständig, das heißt in dem Sinne ist Sprache auch in einem ständigen Prozess der Wandlung und der Veränderung und man sieht dann, dass eben bestimmte Bedeutungsverschiebungen stattgefunden haben, dass bestimmte Wörter überhaupt nicht mehr auftauchen, vergessen worden sind, andere kommen hinzu, andere haben plötzlich von einer ursprünglich positiven Konnotation eine negative bekommen und so weiter und so fort. Oder es verschwinden auch bestimmte grammatikalische Formen, also wie heißt es da, dieses Buch da, der Genitiv, Dativ ist ein Tod oder umgekehrt? Ich weiß es nicht. Der Dativ ist ein Genitiv, sein Tod, genau, also dass bestimmte grammatikalische Formen verschwinden oder dass der Konjunktiv verschwindet oder durch andere Formen ersetzt wird. Wie sieht nun die Natur des sprachlichen Zeichens selber aus? Und hier wird es natürlich jetzt für uns besonders interessant, also wie ist das sprachliche Zeichen selbst aufzufassen? Entscheidende These ist von Saussure, das formuliert er ganz am Anfang sehr prägnant, Sprache ist keine Nomenklatur. Das heißt, Sprache, und das sehen schon, also Zurückweisung all dessen, was wir auch zusammengefasst haben unter einer Namenstheorie der Bedeutung. Also in dem Begriff der Nomenklatur haben wir auch den Begriff des Nomens, des Namens wieder enthalten. Sprache funktioniert nicht im Sinne von Namen. Das heißt also, es ist nicht so, dass es irgendeine Liste gäbe, die irgendwo existiert, wo wir irgendwelche Wörter darauf stehen hätten, die ebenso vielen Sachen in der Welt entsprechen oder unseren Vorstellungen entsprechen. Also von daher ganz radikal jede Zurückweisung einer Namenstheorie der Bedeutung. Sprache ist keine Nomenklatur. Sprache funktioniert nicht in dem Sinne, dass irgendwelchen Gegenständen irgendwelche sprachlichen Ausdrücke zugeordnet werden. In dem Sinne, was heißt das letztendlich? Also sprachliche Zeichen stehen nicht in Verknüpfung von Name und Sache, im Sinne eben eines bedeutungsverleihenden Aktes. Gleichzeitig heißt es für Saussure, Ablehnung der Annahme fertiger Vorstellungen vor den Worten. Also es sieht nicht so aus, als wenn in irgendeinem Sinne fertige Vorstellungen hätten, die dann mit Namen versehen werden. Das war eine Position, die ausgehend von Locke, aber eben auch schon bei Aristoteles oder Platon, bei Platon vorrangig war, ich habe irgendwelche Vorstellungen, die werden dann mit Namen versehen. Und in dem Sinne eben auch Zurückweisung des Repräsentationscharakters des sprachlichen Zeichens, dass das Zeichen irgend so etwas wäre, was für etwas anderes steht. Also wenn das Zeichen kein Name mehr ist, dann ist es auch nicht damit erfasst oder begrifflich entsprechend adäquat beschrieben, indem ich sage, das sprachliche Zeichen repräsentiert irgendetwas anderes als es selbst, sei es nun ein konkreter Gegenstand oder sei es irgendeine abstrakte Vorstellung. Und, das ist vielleicht der wichtigste Punkt bei Saussure, und das auch, was ja letztendlich durchgehend in allen diesen Theorien, Namenstheorien entscheidend gewesen ist, Saussure klammert jede Reflexion auf die referenzielle Bezeichnungsfunktion der Sprache aus. Also, die Frage oder überhaupt die Funktion von Sprache und die ja auch dann ein wichtiges Erklärungsmoment war, um zu erklären, wie Sprache funktioniert, denken Sie an Quine, der sagt, da war geil, oder an Frege mit Sinn und Bedeutung, es geht immer darum, ich muss auf irgendetwas zeigen können. Saussure macht damit gewissermaßen radikal Schluss und sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für die referenzielle Funktion der Sprache, sondern ausschließlich für die zeicheninternen Beziehungen. Ja?
Aber das hätte dann noch den Charakter der Analogie, also als A, wenn kein Zeichen logisch nicht sich auf irgendetwas beziehen könnte. Also irgendetwas besitzt es ja. Oder nicht? Also wenn ein Zeichen sich logisch nur sich selbst beziehen könnte, dann wäre das Definitionsgehalt von A als gleich A.
Nein, nein, entscheiden Sie die zeicheninternen Beziehungen innerhalb der Sprache, aber nicht sozusagen die Beziehung, die das Zeichen zu außersprachlichen Gegenständen hat. Also in dem Sinne ist es einfach man kann sagen, ein heuristischer Trick, dass er sagt, das interessiert mich einfach nicht. Das guckt er sich nicht an. Dadurch gewinnt seine Theorie, man wird es auch sehen, also dadurch gewinnt er einen riesigen Vorteil. Also er gewinnt sehr viel und begeht an diese ganzen verwickelt sich diese ganzen Probleme und Widersprüche, die wir immer auch gesehen haben, Anfang von Lockfriege bis hin zu Quine. Natürlich dann stellt sie am Ende die Frage, naja, aber wie funktioniert das jetzt? Ne? Also wie kommt jetzt die Sprache dann zur Welt? Das Problem kann man dann natürlich eben auch an den Strukturalismus selbst herantragen. Aber wir werden sehen, dass genau mit dieser Ausbruch der referenziellen Funktion der Sprache der Saussure erstmal extrem viel gewinnt. Wie sieht das Zeichen nun selbst aus? Oder wie muss das Zeichen selbst verstanden werden? Das sprachliche Zeichen, so sagt er, das sind also alles jetzt ganz prägnante Zitate aus den Texten, die Sie, also aus dem Text, den Sie im Reader finden. Ich lese einfach vor, das sprachliche Zeichen vereinigt in sich einen Namen, nicht einen Namen und eine Sache. Denken Sie wiederum an Locke. Also es geht nicht darum, keine Vereinigung von Name und Sache, sondern eine Vorstellung und Lautbild. Und noch wichtiger, das sprachliche Zeichen ist nicht der Name, sondern das sprachliche Zeichen ist immer die Vereinigung. Das sprachliche Zeichen ist schon beides. Das sprachliche Zeichen ist die Einheit von Vorstellung und Lautbild. Das sprachliche Zeichen, so Saussure weiter, ist also etwas im Geist, so sagt er, tatsächlich vorhanden ist, das zwei Seiten hat. Vorstellung und Lautbild auf der einen Seite, beides sind aber gleichermaßen psychisch. Das Lautbild ist psychisch, es gibt nie einen aktuellen Laut, der ist psychisch und eben auch die Vorstellung selbst ist psychisch. Vorstellung und Lautbild rekurrieren letztendlich sozusagen auf diese psychologischen Aspekte, Eigenschaften des Zeichens. Die anderen Begriffe, die dann letztendlich wichtiger werden für uns, nämlich signifier und signifiant, rekurrieren genau eben auf den Zeichenaspekt des Zeichens, auf seinen semiotischen Aspekt, nämlich die Unterscheidung von Bezeichnendes und Bezeichnetes. Beides ist immer gleichermaßen psychisch und beides zusammen bildet sozusagen die Einheit des Zeichens. Also deswegen auch, das finden Sie direkt in Saussure selber, also das sprachliche Zeichen ist, es gibt die Ellipse um diese beiden Elemente drumherum, das ist das sprachliche Zeichen. Das sprachliche Zeichen ist nicht das Lautbild, ist nicht das Bezeichnende, sondern immer schon die Einheit aus diesen beiden Elementen. Saussure unterscheidet nun weiter, und das geht auf die Frage, so haben Sie das angesprochen, weiterhin zwischen dem inneren und dem äußeren Bezirk der Sprachwissenschaft. Also, was interessiert denn Saussure? Es interessieren ihn nur die reinen zeichen-internen Beziehungen, nicht aber der außersprachliche Bezug, das heißt die Referenz der Zeichen. Das ist tatsächlich relativ radikal, wenn Sie daran denken, dass wir bisher eigentlich jede sprachtheoretische Position, die wir bisher kennengelernt haben, damit anfängt zu fragen, okay, wie beziehen sich sprachliche Ausdrücke auf Gegenstände? Das ist bei Quine fängt so an, der sagt, da war Gaiaha ein Kaninchen, der Frege fängt so an, der Locke fängt so an, obwohl bei ihm stärker ist, gerade dieser Moment der Vorstellung ist, aber dieser Bezug auf sozusagen außersprachliche Gegenstände ist immer der Anfangspunkt für jede sprachtheoretische Konzeption. In dem Sinne geht es eben so Saussure allein um die in Anführungszeichen virtuellen Zeichen der Sprache als System, die erst dann gewissermaßen und eben nicht um die konkret realisierten Zeichen. Also wenn ein Zeichen, natürlich kann ein Zeichen auch referieren, sich auf die außersprachliche Welt beziehen, das tun sie ja auch permanent, aber das sind immer die konkret aktualisierten sprachlichen Äußerungen und die gehören der Sprache als Rede an, der Sprache als Parole. Das war die Anfangsunterscheidung gewesen, so Saussure sagt, wir müssen trennen zwischen Sprache als System, der Langue auf der einen Seite und der konkret individuellen Rede, der Parole auf der anderen Seite. Allein sozusagen die sprachlichen Ausdrücke der Parole, die können Referenz haben, aber nicht die sprachlichen Äußerungen, die sprachlichen Ausdrücke der Sprache als System selbst. In dem Sinne, also kurz in Klammern geschrieben, also die wichtige Unterscheidung von Type und Token, also in dem Satz a rose is a rose is a rose, habe ich gewissermaßen dreimal den sprachlichen Ausdruck rose, drei Token, es kommt dreimal vor, aber letztendlich nur einen einzigen Type, also sozusagen die Type, die dahinter steht im Sinne eines virtuellen Zeichens, ist immer die gleiche, auch wenn ich dann letztendlich drei unterschiedliche Wörter in einem Satz finde. Ja?
Wie funktioniert das Saussure eigentlich das Sinn? Oder was macht er? Wie kann er zu seinem System greifen? Ist das Zeichen?
Sinn und Bedeutung kommt noch. Also das machen wir. Wie der zustande kommt, kommt noch. Wenn Sie dann noch Fragen haben, werden, aber das kommt noch, ja? Sonst noch Fragen dazu? Also in dem Sinne ist auch Sprache, so sagt er, ein System, das seine eigene Ordnung zulässt. Ich zitiere, unsere Definition der Sprache setzt voraus, dass wir von ihr alles fernhalten, was ihrem Organismus, ihrem System fremd ist. In einem Wort alles, was nur dem äußeren Bezirk der Sprachwissenschaft angehört. Das heißt für ihn das Verhältnis von Sprache, Kultur, Nation, Institution, Geschichte. Er bringt da das Beispiel mit dem Schachspiel. Also er sagt, dass das Schachspiel aus Persien zu uns gekommen ist, dass es die Schachfiguren aus Elfenbein, aus Holz sind oder aus Glas. Ob sie jetzt grün, violett oder schwarz sind, wie auch immer, das ist völlig irrelevant. Sozusagen für das Spiel selber entscheidend sind letztendlich die Regeln, die das Spiel selbst konstituieren, die Anzahl der Figuren. Aber eben das andere, würde für ihn gehören, gehört letztendlich diesen äußeren Bezirk der Sprachwissenschaft. Das ist letztendlich alles relativ kontingent. Also für die Sprache ist es letztendlich, also das entscheidend ist, sind letztendlich die Sprachregeln und die Elemente, die sozusagen das System als System konstituieren, so wie eben dass das Schachspiel auch genau durch seine unterschiedlichen Figuren und die Regeln definiert wird. Und nicht dadurch jetzt, ob ich jetzt Elfenbeinfiguren habe, Holzfiguren und so weiter und so fort. Okay, weitere wichtige These ist die sogenannte Arbitrarität des Zeichens. Das ist auf der einen Seite eine uralte Geschichte, nämlich bereits der Hermogenes kommt das ja vor, der sagt, naja, gibt es eine natürliche Verbindung zwischen Ausdruck, zwischen sprachlichem Ausdruck und bezeichnendem Gegenstand oder ist diese Beziehung rein konventionell? Da schlägt sich Saussure, wir werden sehen, er radikalisiert diese These noch, da schlägt sich Saussure ganz klar auf die Seite von Hermogenes und sagt, also das sprachliche Zeichen ist beliebig, arbiträr. Das heißt für ihn, dass dann er konkretisiert das weiter, das heißt für ihn, dass die Verbindung zwischen Signifikat und Signifikant durch unmotiviert ist. Also es gibt keinen Grund, ein bestimmtes sprachliches Lautbild mit einer bestimmten Vorstellung zu verbinden. Es gibt keinen natürlichen Grund, warum ein bestimmtes Lautbild, also jetzt Ochse oder Böff, besser geeignet sein sollte, diese bestimmte Vorstellung Ochse, die wir haben, zu bezeichnen. In dem Sinne ist das Zeichen arbiträr, es ist unmotiviert, es gibt keinen Grund, sozusagen jetzt ein Lautbild vor dem anderen zu privilegieren. Das gilt auch selbst noch für die sogenannten Onomatopoetika. Das Argument könnte man mitbringen, ja gut, es gibt ja in jeder Sprache sogenannte lautmalende Wörter. Da argumentiert Saussure dagegen, dass also die auch selbst immer schon, auch wenn sie gewisse lautmalerische Aspekte haben, immer wiederum selbst schon in das sprachliche System der Einzelsprache eingebunden sind. Also der Ausdruck Kikeriki heißt im Französischen Kokeriko, das kennen Sie alle, und im Englischen Kukadudu, scheinbar, keine Ahnung. Also, Sie sehen, dass bereits das, was lautmalerisch möglich ist, bereits vom System vorgegeben ist und durch das System überformt wird. Also in dem Sinne ist das System immer stärker als der lautmalerische Aspekt der Sprache. Und Onomatopoetiker selbst sind auch immer schon Teil des sprachlichen Systems. Entsprechend kann man auch nur sagen, eine Ambivalenz aufmachen zwischen der Veränderlichkeit und der Unveränderlichkeit des sprachlichen Zeichens. Also auf der einen Seite ist es so, ja, das sprachliche Zeichen ist natürlich veränderlich, insofern sozusagen in der Laufe der Zeit sich umgestalten kann, aber natürlich ohne, dass das einzelne Individuum es selbst umgestalten könnte. Also arbiträr heißt natürlich nicht, dass wir in irgendeinem Sinne jetzt die Macht hätten, das haben wir bei Locke schon auch kennengelernt. Also das Individuum kann nicht einfach als einen Ausdruck verändern, kann diese Beziehung lösen zwischen Vorstellung und Lautbild. Aber natürlich ist das sprachliche Zeichen trotzdem im Sinne einer Veränderung innerhalb der Zeit auch ganz bestimmten Transformationen unterlegen. Das heißt also, das Zeichen ist, diese Verbindung Signifikat, Signifikant ist arbiträr, nur mit Blick auf das Zeichen selbst. Aber natürlich ist sie notwendig mit Blick auf die Sprache als System. Also wenn ich mir die Sprache als System angucke, dann ist die Verbindung natürlich von Signifikat und Signifikant, die ist notwendig, die kann ich ja gar nicht ändern. Aber sie ist arbiträr, insofern sie eben unmotiviert ist, insofern es keinen Grund gibt, ein bestimmtes Lautbild vor einem anderen zu präferieren. Das heißt also, Sprache als eine soziale Institution ist etwas Feststehendes, so sagt Saussure, dem man wirklich unterworfen ist und nicht nur eine freiwillig übernommene Regel. Also in dem Sinne auch, das wird auch noch später thematisieren, weist Saussure sozusagen kontraktualistische Positionen zurück. Also Sprache ist kein Vertrag, weil wir werden ja sagen, in die Sprache, jedes Sprechen, jede Sprache ist immer schon die Fortsetzung dessen, was zuvor gesprochen wurde und eben auch als ein tatsächliches Erbe steht es eben nicht sozusagen, es ist keine freiwillige übernommene Regel. Wir werden in jede Sprache immer schon hineingeboren und können nicht im Sinne eines Kontrakts, eines Vertrages uns gewissermaßen konventionell auf die bestimmten sprachlichen Ausdrücke einigen. Also in dem Sinne Zurückweisung einer kontraktualistischen Sprachauffassung, die sagt, also dann, wie ist der Zusammenhang zu denken zwischen jetzt dem Zeichen, Ausdruck und seine Bedeutung im Sinne eines Vertrages, wo bestimmte Bedeutungen einfach konventionell festgelegt werden. Das heißt, auch wenn sich eben etwas umgestaltet innerhalb der Sprache, dann betrifft diese Umgestaltung immer schon die Sprache als Gesamtes, die Sprache als System. Also wenn eine Veränderung stattfindet innerhalb der Sprache, da gibt es dann Lautverschiebungen, aber auch Bedeutungswandel, dann ist immer schon das ganze System betroffen. Also eine einzelne Veränderung verändert natürlich auch sehr viel anderes automatisch mit. Ja, bitte?
Da würde jetzt die französische Regierung widersprechen, weil dort wird ja ganz gezielt Sprache modelliert von einer Kommission, die für die französische Sprache zuständig ist. Da werden ganz gezielt technische Begriffe herausradiert und dann darf dann nur noch den französischen Begriff verwenden und so. Sagt dann also Syr, dass das nicht möglich sei, dass es erzwungen ist und dass die Leute nur weil es erzwungen ist, darauf eingehen oder die würde dem begegnen. Das wird ja relativ erfolgreich gemacht.
Die was? Wie? Wie?
Das wird relativ erfolgreich gemacht.
Ja, also dieser ganze Prozess der Französisierung, wie man das irgendwie nennt, das sind bestimmte Wörter. Also natürlich, insofern, dass wiederum durch eine Institution vollzogen wird, die auch tatsächlich die Macht hat, das durchzusetzen, indem sie entsprechend, das ist ja wirklich dann nicht nur ein Vorschlag, sondern das wird per Dekret durchgesetzt, dann müssen tatsächlich, also das wird dann ja, die Schilder müssen, dann da darf nicht PC-Laden stehen und das muss irgendwie anders heißen, also das wird ja auf allen Ebenen tatsächlich auch institutionell durchgesetzt und auch sozusagen polizeilich exekutiert. Die Radiosender haben auch ganz bestimmte Vorschriften, wie viel Prozent sie an nicht französischsprachigen Liedern spielen dürfen und so fort. Also ganz klar, insofern da eine soziale Institution, nämlich der Staat, der das Ganze durchsetzt und forciert, ist das erfolgreich. Also das spricht natürlich auch nicht dagegen unbedingt. Das zeigt nur, dass die Sprache eine soziale Institution ist, die natürlich auch institutionell geregelt werden kann. Aber es gibt keine Garantie dafür. Ne? Also wie die Franzosen dann faktisch tatsächlich sprechen, das weiß ich jetzt nicht. Also ob sie nicht auch PC sagen im Stillen oder... Also da müsste man sich angucken, wie sozusagen die Sprachpolitik auf der offiziellen Ebene ist. Und es gibt wohl echte Strafen dann dafür, wenn man das irgendwie sich dann nicht daran hält und die Anglizismen weiterhin verwendet und wie dann der tatsächliche Sprachgebrauch ist. Also für PC sagen Franzosen Kalkulateur, glaube ich, ne? Also wie? Kombinator. Okay, alles klar.
Man kann es insofern beobachten, als die französische Sprache der Schweiz und die französische Sprache von Frankreich irgendwie mehr auseinanderdriften. Und die französische Sprache der Schweiz irgendwie einfacher wird und irgendwie Englische.
Ja.
Die französische Sprache der Französische von Frankreich eben nicht.
Ja.
Also das hat schon einen Impact für mich.
Ja. Also ich meine nur das als Beispiel dafür, dass eben auch institutionelle Prozesse, aber auch natürlich sozusagen machtpolitische Überlegungen auch immer schon in der Sprache eine Rolle spielen, man eben auf so einer Sprachpolitiken spricht. Also die ganze Zeit, die ganze Geschichte des Kolonialismus ist letztendlich auch eine Geschichte der Sprachpolitik. Also wo man versucht hat, auch bestehende sozusagen Sprachen durchzusetzen und andere Sprachen zu unterdrücken. Also natürlich sagen, Sprachpolitik ist ein konkretes Mittel eben auch einer realen Politik tatsächlich. Gut, die Frage von der Kollegin, wie kommt es jetzt überhaupt zu Sinn und Bedeutung im weitesten, ganz, ganz weit gefasst. Also was passiert da jetzt überhaupt? Wie kommt die Verbindung, ne? Man spricht ja von so einem assoziativen Band der Saussure, wie kommt diese Verbindung von Signifikant und Signifikat, von Signifiant und Signifié überhaupt zustande? Entscheidend ist nun, es gibt Saussure weder von vornherein feststehende Vorstellungen auf der einen Seite, noch artikulierte Laute auf der anderen Seite. Wenn ich die eine Position vertreten würde, dann wäre das eben so etwas wie der bedeutungstheoretische Intentionalismus, den wir kennengelernt haben. Ich habe nämlich auf der einen Seite Vorstellungen, die ich dann nur noch mit Worten versehe. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, es gibt überhaupt nur Sprache, und dann erst wird das Ganze bedeutungshaft, dann hätte ich sowas wie einen sprachlichen Determinismus, wo ich davon ausgehe, dass das einzige Reale eigentlich nur die artikulierten Laute sind. Nach Saussure nun sieht es so aus, dass der signifikative Prozess, das heißt der Prozess der Bedeutungsgenerierung letztendlich, sich zwischen mehr oder weniger gestaltlosen Massen vollzieht. Also er spricht auch eben von der chaotischen Struktur des Denkens und der Laute. Und das ist dann diese schöne Zeichnung aus dem Kur selber. Also auf der einen Seite habe ich sozusagen diese Nebelwolke des Denkens, der Vorstellungen. Auf der anderen Seite habe ich die Nebelwolke der unartikulierten Laute. Und erst, und das ist der entscheidende Punkt, erst durch die Sprache überhaupt findet eine Gliederung dieser Bereiche statt. Also was tut Sprache tatsächlich? Sprache ist dann ganz konkret, und das ist der entscheidende Punkt, Sprache ist eben nicht mehr Repräsentation, sondern Artikulation. Sprache gliedert. Und seine Sprache ist genau dieser Prozess, durch den diese Bereiche überhaupt erst gegliedert werden. Also dann dieser Punkt ist wichtig zu sagen, Sprache ist Artikulation, ist Gliederung. Gliederung dieser zuvor chaotischen Bereiche, Sprache tritt dazwischen. Und diese Strichlinien, die Sie sehen, das sind bis quasi Anknüpfungspunkte, wo Sprache ansetzt und genau diese beiden Bereiche aus Vorstellung und Lautbild überhaupt erst gliedert. Also Sprache ist Artikulation, ist nicht mehr Repräsentation. Denn Repräsentation, hatten wir ja auch gesehen, besteht immer darin, etwas steht für etwas anderes. Das heißt aber, es muss schon etwas geben, was für etwas anderes, was es auch schon gibt, stehen kann. Also der Begriff der Repräsentation geht immer davon aus, ich habe immer schon von vornherein gegebene Vorstellungen auf der einen Seite oder Gegenstände und sprachliche Ausdrücke auf der anderen Seite, die werden jetzt irgendwie in Beziehung zueinander gesetzt. Saussure denkt das komplett anders. Sprache ist hier keine Repräsentation, sondern Artikulation. Das Zitat können Sie dann selber durchlesen, ich überspringe das hier an der Stelle. Das heißt sozusagen, dieser Vorgang der Artikulation als Sinnproduktion, das kann man auch in der Prüfung auch vergleichen mit dem Zerschneiden eines Blatt Papieres mehr oder weniger. Und das zitiere ich jetzt, weil es so schön ist: Die Sprache ist ferner Vergleich mit einem Blatt Papier. Das Denken ist die Vorderseite und der Laut die Rückseite. Man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden. Ebenso könnte man in der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut trennen. Die Sprachwissenschaft arbeitet also auf einem Grenzgebiet, wo Elemente von zweierlei Natur sich verbinden. Diese Verbindung schafft eine Form, keine Substanz. Also Sprache wäre, der sprachliche Prozess, der signifikative Prozess wäre genau das Zerschneiden des Blatt Papiers. Und dieser Prozess schafft natürlich keine Substanz, also keine in irgendeiner Form sprachlichen Entitäten oder Vorstellungen, sondern nur eine Form. Es hat ein Muster letztendlich, ein zerschnittenes Blatt Papier. Ja, bitte? Nein, Gliederung, Entschuldigung. Also da ist Artikulation nicht für Gliederung. Artikulation heißt Gliederung. Das heißt, das Gliedern dieser Bereiche. Nein. Also es geht nicht um die Artikulation im Sinne eines Artikulation als Gliederung. Natürlich spricht doch Aristoteles von dem artikulierten Laut, er meinte aber genau eben bereits den Laut, der bedeutungshaft ist als Artikulierter. Also Artikulation nicht in dem Sinne des konkreten Sprechens, sondern im Sinne von gegliedert sein. Auch wenn Aristoteles von einem artikulierten Laut spricht, meint er immer schon den Laut, der bereits sprachlich ist und Bedeutung hat, insofern er artikuliert ist, das heißt verstehbar ist und Teil eines sprachlichen Systems. Nur Gliederung, also nur in dem Sinne von Gliederung und als Teil, erkennbar als Teil eines sprachlichen Systems. Nur so wie wir auch eine Sprache, selbst wenn wir jetzt eine Sprache nicht verstehen, wir hören Japanisch, aber wir erkennen relativ schnell intuitiv, das ist eine Sprache, die da gesprochen wird. Und wir merken, es ist artikuliert, es ist gegliedert, auch wenn wir es selbst nicht verstehen. Aber wir erkennen es als, sozusagen, als ein sprachliches System. Als artikulierte Laut im Unterschied zu, wie gesagt, Auer, oder ein Tier schreit, oder die Eule ruft, oder der Hund bellt. Das sind zwar auch Laute, aber das wären eben dann unartikulierte Laute. Also nicht um den konkreten Sprecher, darum geht es genau nicht. Das heißt, in dem Sinne vertritt, ja bitte?
Aber es gibt dann also die Sprache, schlägt die Verbindung zwischen Vorstellung und Zeit.
Nochmal, nein, Vorstellung und Lautbild. Also nicht Zeichen. Das Zeichen ist ja immer schon beides. Das Zeichen ist ja immer schon die Einheit aus Vorstellung und Lautbild. Das ist ja schon das Zeichen. Also die Sprache ist ja genau nichts, was in diesem Sinne es schon irgendwie gäbe, was dann, es ist genau kein Werkzeug, was dann herantritt an diese beiden, sondern Sprache, das sprachliche Zeichen ist immer schon die Einheit aus Lautbild und Vorstellung.
Aber das ist keine Lösung von dass es immer Vorstellung geben muss und dann Namen, sondern da müssen es ja eben Vorsprache geben. So, der Punkt ist ja, dass die Frage sinnlos ist nach einem historischen Beginn der Sprache.
Die Frage nach dem Ursprung der Sprache ist für Saussure absolut sinnlos. Also weil Sprache immer schon die Fortsetzung von dem ist, was zuvor gesprochen wurde. Also diese Frage nach dem Ursprung der Sprache, das bringt doch explizit die Klammer Saussure dezidiert aus. Das ist für ihn zählt immer nur die Sprache als bereits konkret gesprochene Sprache. Also in dem Sinne, das ist ja, und ich würde auch sagen, das ist auch das Problem an vielen Sprachtheorien, auch an Quine haben wir ja auch gesehen, ich würde sagen, bei Quine findet eine Verwechslung statt, dass er eine Verwechslung statt von sehr unterschiedlichen Ebenen, nämlich Erstspracherwerb, wie lerne ich eine Sprache als Kind, Zweitspracherwerb, wie lerne ich eine Sprache, wenn ich schon eine eigene Sprache habe, und Aussagen und Beschreibungen darüber von Sprache als System oder als Allgemeines. Also bei Quine hatten wir gesehen, dass diese drei Ebenen immer auch zur Geltung kommen. Genau dieser Punkt eigentlich, wie wird Sprache erworben? Also der ontogenetische Aspekt, wie kommt das Kind zur Sprache? Und der phylogenetische Aspekt, wie kommt der Mensch zur Sprache? Den klammert es für aus. Und konzentriert sich immer nur sozusagen auf die konkrete Sprache als Synchronie, als die, was als System beschreibbar ist. Das heißt also, in dem Sinne kann man sagen, vertritt es für einen Antisubstantialismus, also es geht nicht um die Substanz, es geht immer nur um die Form, um die sprachliche Form.
Artikel deswegen, er führt es ja aus dem Lateinischen. Lateinischen bedeutet Artikulus, Gliedteil, Unterabteilung, eine Folge von Dingen. Deswegen benutzt es hier Artikel.
Artikulation. Ja. Aber das ist, aber der Hinweis auf Aristoteles, also das ist jetzt nicht nur so eine Erfindung von Saussure, sondern der artikulierte Laut ist eben immer schon der Laut, der auch verständlich ist, also der Teil einer Sprache ist als System. Entscheidend ist nun, dass damit der Begriff der sprachlichen Bedeutung letztendlich eigentlich kippt bei Saussure. Also er behält ihn noch bei und da gibt es eine gewisse Ambivalenz, also es gibt noch den Begriff der sprachlichen Bedeutung und die Bedeutung ist, sie setzt ja auch zum Teil gleich mit dem sogenannten Signifikat, also wenn wir von der Bedeutung eines Zeichens sprechen, dann denken wir am ehesten an das Signifikat. Aber er stellt nun eben genau diesen traditionellen Begriff der Bedeutung im Sinne einer rein zeichengebundenen und systeminvarianten Bedeutung den Begriff des sprachlichen Werts gegenüber. Und Wert eben deswegen, weil so in der Sprache gezeichnet seine Bedeutung, seinen Wert immer schon aus dem System selbst erhält. Und in dem Sinne eben das System sich eben auch verändert und verschiebt, natürlich auch die Bedeutung, das heißt der Wert des Zeichens sich verändert und verschiebt. Das heißt also für ihn als Teil eines Systems hat das sprachliche Zeichen nicht nur eine Bedeutung, sondern zugleich und hauptsächlich einen Wert. Und das ist was ganz anderes. Also entscheidend ist der sprachliche Wert und nicht mehr die Bedeutung. Und dieser Wert ist nun bestimmt durch die Stellung des Zeichens innerhalb des sprachlichen Systems. Und nicht durch irgendeine, mehr oder weniger, könnte man es sagen, ja, seine aufgrund einer eigenen Verfasstheit oder einer ihm nur eigenen Natur. Saussure betrachtet nun sozusagen diesen sprachlichen Wert von zwei Seiten aus. Aber man kann ihn von zwei Seiten aus betrachten. Ich kann ihn einmal von der Seite der Vorstellung aus betrachten und von der Seite, also des Signifikanten, und von der Seite aus der Bedeutung. Von der Seite der Vorstellung aus betrachtet, ergibt sich der Wert eines Zeichens Abgrenzung von Ausdrücken mit ähnlicher Bedeutung. Also Beispiel wäre genau jetzt eben Sprache und Langage, einmal im Deutschen, einmal im Französischen. Diese Ausdrücke können gar nicht denselben Wert haben, weil das Französische einfach drei Ausdrücke hat, um drei unterschiedliche Aspekte zu bezeichnen, das Deutsche aber nur zwei. Wir kennen im Deutschen nur Sprache und Rede, das Französische hat darüber hinaus eben noch die Ausdrücke Langue, Langage und Parole. Er bringt das andere Beispiel mit dem Hammelfleisch. Also entscheidend ist, dass ich bestimmt, oder mir fallen mal also österreichisch-deutsche Beispiel ein, also der Ausdruck Stuhl ist mal so ein Beispiel, hat sozusagen im deutschen Sprachsystem oder im Standard, im deutsch-deutschen Sprachsystem einen anderen Wert als im österreichischen Sprachsystem. Entsprechend auch dann, also entsprechend auch diese ganzen Assoziationen, das heißt also, um im Deutschen zu wissen, was denn jetzt dieser Ausdruck Stuhl bezeichnet, reicht es nicht, dass ich irgendeine Bedeutung angebe. Ich schaffe es nicht zu sagen, ein Stuhl sieht so und so aus und ich könnte über Merkmale definieren, sondern ich muss sagen, naja, ein Stuhl, das ist eben kein Fauteuil, das ist irgendwie kein Sessel, das Sesselstuhl ist eben im Deutschen was anderes, es ist kein Sofa, es grenzt sich von unterschiedlichen Begriffen ab. Also ein Wert bekommt das Zeichen innerhalb einer Stellung im System, das heißt eben auch davon, von welchen anderen Begriffen und Konzepten es umgeben ist. Typisches Beispiel sind oft die Farbnamen, also es gibt manche Sprachen, die haben überhaupt nur zwei Farbnamen, klar, dann ist sozusagen, haben die einen ganz anderen Wert innerhalb der Sprache, wenn ich nur hell und dunkel unterscheide, als wenn ich eben sehr viele Nuancen kennzeichne. Wenn ich sage, es gibt Rot, Blau und Grün, dann haben natürlich auch diese Farbnamen einen anderen Wert, als wenn ich unterscheide, es gibt also Hellrot, Dunkelrot, Rubinrot, Erdbeerrot, Brombeerrot und so weiter und so fort.
Ja? Grüntöne,
wie bitte?
In Irland gibt es an die 100 Grüntöne mit verschiedenen Bezeichnungen.
Aha. Also, es gibt auch die Sache mit dem Eskimo-Schnee, aber das, was dann wirklich falsch sein soll. Also, aber eben, dass wir einfach letztendlich entscheidend ist, dass natürlich, je nachdem, wie viele Zeichen sonst noch vorhanden sind, auch zu sagen, dass sprachliche Zeichen selbst seinen Wert verändert. Das gilt auch nicht nur für die Bedeutung, das heißt für die Vorstellung, für den Begriff, sondern auch für grammatikalische Phänomene. Also der Wert des Plurals im Deutschen deckt sich eben nicht mit dem des Sanskrit, und zwar einfach deswegen, weil das Sanskrit neben dem Plural noch ein Duales kennt. Und entsprechend, indem ich unterscheide zwischen einem Dual und einem Plural, bekommt natürlich auch der Plural innerhalb eines sprachlichen Systems einen anderen Wert und eine andere Funktion. In allen diesen Fällen, so Saussure, stoßen wir also statt auf von vornherein gegebene Vorstellungen, Idee, auf Werte, die sich aus dem System ergeben. Wenn man sagt, dass die Begriffen entsprechen, so deutet man damit zugleich an, dass diese selbst lediglich durch Unterscheidungen bestehen, die nicht positiv durch ihren Inhalt, sondern negativ durch die Beziehungen zu den anderen Gliedern des Systems definiert sind. Ihr bestimmtes Kennzeichen ist, dass sie etwas sind, was die anderen nicht sind. Also die Bedeutung oder der Wert eines sprachlichen Ausdrucks wird nicht durch irgendeine positive Vorstellung angegeben, irgendeinen positiven Begriff, sondern wird allein dadurch angegeben, dass ich sage, er ist nicht das, das, das und das und das. Das heißt nur allein durch seine Differenz. Es gibt keine positiv gegebenen Entitäten mehr innerhalb der Sprache, weder auf der Seite der Vorstellungen noch auf der Seite der Laute, sondern wir werden es uns sehen, es gibt nur noch Unterscheidungen, nur noch Differenzen. Das heißt, jeder sprachliche Ausdruck, das Zeichen ist immer durch das bestimmt, was es nicht ist. Entsprechend eben für den sprachlichen Wert von der materiellen materiellen Seite aus betrachtet. Dazu Saussure. Was bei einem Wort in Betracht kommt, das ist nicht der Laut selbst, sondern, das wissen wir jetzt schon, nur die Verschiedenheiten, nur die lautlichen Verschiedenheiten, welche dieses Wort von allen anderen zu unterscheiden gestattet. Denn diese Verschiedenheiten sind Träger der Bedeutung. In dem Sinne eben auch, was setzt sich die Linguistik als Ziel, also in der modernen Sprachwissenschaft geht es darum, sogenannte, man untersucht, wenn man jetzt versucht, diese Sprache aufgebaut, versucht man die kleinsten sogenannten bedeutungsunterscheidenden Einheiten zu finden und das sind immer die Phoneme innerhalb von einer Sprache. Das Phonem, das sind all die Laute, die eine Sprache konstituiert, das sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten. Wir haben keinerlei positive Entität, ich kann die gar nicht positiv bestimmen, sondern ich kann sie nur durch das bestimmen, was sie nicht sind. Und man macht das so sogenannte Minimalpaaranalysen. Also den ersten phonetischen Unterschied, den das Kind lernt, und das ist relativ universal, ist der von Mama und Papa, wo ich zwei konsonantische Laute, Mama, Papa, gegeneinander im Sinne eines Minimalpaars gegeneinander abgegrenzt sind. Man bildet solche Reihen dann auch wie Bein, Pein, Dein, Kein, Fein, Wein, Sein, Schein, wo ich sehe, ich kann Minimalpaare bilden, entscheidend ist der Bedeutungs, sagen, der Unterschied, also der bedeutungsunterscheidende Aspekt dieser Phoneme. Es geht niemals darum, wie ein Phonem konkret realisiert ist. Entscheidend ist, ich muss unterscheiden können. Wir fragen immer dann nach, wenn diese Unterscheidung unklar wird. Also wenn jemand Bein und Pein sagt, und das Österreichische hat die Tendenz eben, jeweils ein weiches B zu sprechen, Bein und Bein, Bein und Pein, dann wird der Unterschied eben nicht klar, dann fangen wir an nachzufragen. Wenn wir sozusagen diese Differenz nicht mehr hören können, dann wird dieser Unterschied relevant. Und dasselbe gilt eben auch für die Schrift. Also es ist völlig egal jetzt, das werden Sie auch kennen, wenn Sie eine unleserliche Schrift haben. Entscheidend ist, die Unleserlichkeit einer Schrift entsteht nicht dadurch, dass jemand kurios schreibt, ganz im Gegenteil, sondern eine Schrift wird dann unleserlich, wenn ich die einzelnen Buchstaben voneinander nicht mehr unterscheiden kann. Also es gibt, manche Leute schreiben extrem kurios, aber es ist sehr gut lesbar. Warum? Weil jeder Buchstabe klar vom anderen abgegrenzt ist. Unlesbar wird eine Schrift genau dann, wenn die Buchstaben ineinander verschwimmen und ich eben nicht mehr sagen kann, welcher Buchstabe welcher ist. Also in dem Sinne ist bald von Saussure unterschiedliche konkrete Realisierungen des Buchstaben T. Es ist egal, wie ich das T schreibe, völlig egal, entscheidend ist, ob es unterscheidbar ist von anderen Buchstaben wie dem F und so weiter und so fort. Ich fasse zusammen mit Saussure, auch wiederum einem Zitat aus dem Hur. Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, dass es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch, eine Verschiedenheit setzt im Allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht. In der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder. Ob man Bezeichnetes oder Bezeichnendes nimmt, also Signifikat oder Signifikant, die Sprache enthält weder Vorstellungen noch Laute, die gegenüber dem sprachlichen System präexistent wären, sondern nur begriffliche und lautliche Verschiedenheiten, die sich aus dem System ergeben. Was ein Zeichen an Vorstellung und Lautmaterial enthält, ist weniger wichtig als das, was in Gestalt der anderen Zeichen um dieses herum gelagert ist. Also entscheidend ist eben nicht zu sagen, was ein Laut selber ausmacht, wie ich den beschreiben könnte, sondern dass ich ihn unterscheiden kann. Und er wird auch dadurch eben erst bedeutungsrelevant, das heißt insofern er bedeutungsunterscheidend ist und sich von anderen Lauten abgrenzen lässt. Damit können wir im Grunde genommen wesentliche Aspekte zusammenfassen. Also die wichtigsten Begriffe sicherlich bei Saussure sagen, ist dann diese Arbitrarität und Differentialität des sprachlichen Zeichens. Und diese bezeichnen er entsprechend auch als korrelative Eigenschaften des Zeichens. Und zugleich, und das ist wichtig, radikalisiert er eben auch nur diese klassische Vorstellung der Konventionalität des Zeichens. Also das sprachliche Zeichen ist einerseits arbiträr, insofern es sozusagen diese Verbindung von Signifikant und Signifikat unmotiviert ist. Aber, und das ist eigentlich fast noch wichtiger, das sprachliche Zeichen ist arbiträr, insofern die beiden Seiten des Zeichens, Signifikant und Signifikat, nicht von vornherein gegeben sind, sondern eben allein durch ihre Differenz bestimmt sind, durch das bestimmt sind, was sie nicht sind. Und in dem Sinne ist eben auch Arbitrarität und Differenzialität diese beiden korrelativen Eigenschaften. Die spielen immer ineinander. Das Zeichen ist arbiträr, genau dadurch, dass es dadurch bestimmt ist, was es eben nicht ist. Dazu ist das klar? Weiterer Aspekt, die sich daraus ergeben, ist die doppelte Strukturiertheit der Sprache, dass sie aus einer begrenzten Anzahl distinktive, das heißt bedeutungsunterscheidende Einheiten, in sogenannten Phonemen, eine prinzipiell unbegrenzte Anzahl an sogenannten signifikativen, bedeutungstragenden Einheiten, man nennt ja auch Morpheme, bilden kann. Also jede Sprache besteht aus einer begrenzten Anzahl von Lauten, meistens nicht mehr als 30 bis 50, glaube ich, aus denen kann ich aber prinzipiell eine unendliche Anzahl an bedeutungstragenden Einheiten bilden. Und jeder sprachliche Ausdruck, und das war eben die letzte von diesen Basisunterscheidungen, die ich ganz am Anfang genannt hatte, Sie erinnern sich, Langue Parole, Signifikat, Signifikant, Diachronie, die letzte Unterscheidung war die von paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen. Jeder sprachliche Ausdruck ist nun durch eben genau die syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen bestimmt, die er mit anderen Zeichen eingehen kann. Das heißt letztendlich durch die Kombinationsmöglichkeiten, Gegensatzbeziehungen, die eine Sprache selbst konstituieren. Was sind syntagmatische Beziehungen? Das sind Beziehungen sagen in Präsenz der Satzstruktur, das heißt Beziehungen in einem Satz, der Lehrer erteilt den Kindern eine Belehrung. Hier steht dieses Ausdruck Belehrung in einer syntagmatischen Beziehung zu anderen sprachlichen Ausdrücken. Genauso in dem Satz, was für eine überflüssige Belehrung, auch hier steht Belehrung in syntagmatischen Beziehungen zu anderen Zeichen. Gleichzeitig steht aber auch der Ausdruck in paradigmatischen Beziehungen zu anderen, und zwar, wie es so sagt, in Absenz, das heißt in Abwesenheit in Form sogenannten Gedächtnisreihen. Also ich kann einmal Belehrung über seinen Stamm weiter assoziieren, über belehren, er belehrt, lehren. Ich kann ihn über Synonymie oder eben über die Semantik weiter assoziieren, also Belehrung im Sinne Abgrenzen von Erziehung, Unterricht, Ausbildung. Ich kann einmal über das Lautbild ihn weiter assoziieren, Bekehrung, Bescherung, Bewährung oder eben einfach über das Suffix, also um. Ich kann Wörter bilden der Form Belehrung, Erklärung, Beschreibung, Vertreibung. Das heißt letztendlich, ich habe ja oft diese Frage auch gestellt, was heißt es, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen? Was ist im Strukturalismus die Bedeutung eines Ausdrucks? Heißt es, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen? Einen sprachlichen Ausdruck verstehe ich dann, wenn ich weiß, in welchen paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen dieser Ausdruck stehen kann. Gut, damit können wir zusammenfassen. Also was sind sozusagen jetzt die groben Kennzeichen der soziologischen Sprachauffassung? Also einmal habe ich angedeutet, antikontraktualistisch, wenn auch kollektivistisch. Also es gibt, Sprache existiert nicht im Sinne eines Kontraktes, den ich gewissermaßen willkürlich schließe oder freiwillig, aber Sprache ist kollektivistisch in dem Sinne, dass es wirklich eine gemeinsame Sprache gibt. Also eine Sprecherin, ein Sprecher versteht eine Sprache als Teil einer Sprachgemeinschaft, in der die Sprache als System von Regeln etabliert ist. Wir hatten weiterhin gesehen, die Sprache wird von Saussure als antireferenzialistisch, antirepräsentationalistisch aufgefasst. Also Bedeutung bzw. Wert, genauer gesagt, sprachliche Ausdrücke, wird eben nicht dadurch erklärt, dass sie auf die Verbindung dieser Ausdrücke eingehen mit bestimmten Vorstellungen oder Elementen in der außersprachlichen Welt. Das kann ein konkreter Gegenstand sein, das kann auch eine abstrakte Vorstellung sein. Sprachkonzeption ist nicht intentionalistisch, insofern ich eben diese Annahme von geistigen Vorstellungen von vornherein hätte, die dann nur noch in irgendeiner Form sprachlich geäußert werden, dass die zurückgewiesen wird. Sprachkonzeption ist holistisch in dem Sinn, das ist glaube ich relativ klar geworden, dass eben Sprache als Ganzes betrachtet wird, immer als System. Also ich kann einen sprachlichen Ausdruck nur dann bestimmen, ich kenne nur dann seinen Wert, eben indem ich weiß, welche paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen er eingehen kann, welche Stellung er innerhalb einer der gesamten möglichen Strukturbeziehungen innerhalb der Sprache er einnehmen kann. Und wir können auch noch sagen, dass es fürs Konzeption anti-essentialistisch ist, in dem Sinne, dass es eben keine Entitäten, es gibt keine gegebenen Entitäten, es gibt keine positiven Einzelglieder, es gibt nur Unterschiede. Also jedes Element ist nur durch das bestimmt, was es nicht ist. Aber nicht im Sinne einer gegebenen Essenz oder Entität, die ich durch seine bestimmten konkreten Merkmale letztendlich bestimmen könnte.
Ja?
Wie ist die syntagmatische Zielverstellung jetzt im besonderen Bezug zu den antireflexialistischen Konzepten? Jetzt hat das ja anscheinend keinen, also würde ich das nicht verstehen, hat die Verbindung keinen Einfluss auf den Wert oder auf die Bedeutung, aber syntagmatisch ist es ja doch wichtig, in welchem Zusammenhang die Lehre oder die Verwendung zu sehen.
Natürlich, ja.
Da bin ich die Referenz. Die Referenz dieses Wortes Belehrung ist ja von Bedeutung für den Wert.
Warum Referenz? Die syntagmatischen Beziehungen sind ja nur die sprachinternen Beziehungen. Also die syntagmatischen Beziehungen wären alle möglichen syntagmatischen Beziehungen des Ausdrucks Belehrung, wären alle möglichen Sätze, in denen dieser Ausdruck Belehrung vorkommen kann. Also der Lehrer erteilt den Kindern eine Belehrung, das zu sagen, das ist das Syntagma einer Sprache. Das sind die syntagmatischen Beziehungen.
In beiden Sätzen hat das Wort Belehrung denselben Wert. Zum Beispiel in
allen syntagmatischen Möglichkeiten, der Wert ist der Wert ist gewissermaßen durch das System bestimmt. Also dann das, also darauf geht es uns nicht ein, aber natürlich sozusagen der Kontext, also man, klar, dass das Problem wird dann sich wiederum stellen, nach der konkreten Äußerung. Sagen wir mal so, also Saussure würde sich schon schwer tun damit, mit dem Kontext. Also, aber mit dem, und wahrscheinlich auch selbst mit dem sprachlichen Kontext. Aber der Wert ergibt sich letztendlich, also der Wert ergibt sich jetzt auch nicht wiederum fest oder fix. Also ich glaube schon, dass Saussure, also klar, er geht es nicht auf diesen außersprachlichen Kontext ein oder den Gesprächskontext, das fehlt. Das werden wir auch sehen, das ist eine Kritik dann, die an Saussure artikuliert werden kann. Aber ich denke, er könnte relativ gut damit umgehen, dass natürlich eben auch entsprechend innerhalb der syntagmatischen Beziehungen die Wörter einen unterschiedlichen Wert annehmen können. Aber also das ist wiederum natürlich dann eine Kritik, also das sei vorweggenommen, das ist natürlich eine Kritik, die an Saussure formuliert wird. Genau, dass dieses System nämlich letztendlich als geschlossen gedacht wird. Also das wäre der Vorwurf, dass wenn ich das System, das ist der Vorwurf des Poststrukturalismus an Saussure. Der Vorwurf ist zu sagen, damit das Zeichen einen Wert haben kann, und zwar einen konkreten, der sich nicht ständig verändert von jeder einzelnen Realisierung, muss das System geschlossen sein und darf eigentlich nicht offen sein. Also in dem Sinne würde ich Ihnen recht geben, hätte Saussure damit konkreten Schwierigkeiten, hätte konkret damit ein Problem, dass sozusagen in jedem Syntagma auch natürlich der Wert variieren kann und sich verschiebt. Also, ja. Sonst noch? Gut, dann vielleicht kurz zum Abschluss noch auf die Wirkung, Rezeption und vielleicht auch noch, mache ich es noch zum Abschluss, auch gerade kam, auf die Kritikpunkte, die wir an Saussure auch artikulieren oder formulieren können. Also, wie bereits erwähnt, der Begriff Nominalismus stammt nicht selbst von Saussure, sondern von dem Prager Sprachwissenschaftler Roman Jakobson, mit dem Jahr 1929 erst geprägt. Also durchaus, doch relativ lange, erst 15 Jahre, 10, 13 Jahre nach der Veröffentlichung des Pur. Der Linguistik generell. Entscheidend ist nun, und das bietet sich an aufgrund dieser holistischen und anti-essentialistischen Herangehensweise, die Saussure propagiert, was macht den Strukturalismus so spannend letztendlich für die Geist- und Sozialwissenschaft? Spannend macht den Strukturalismus, dass er sagt, die Natur der einzelnen Entitäten, und hier sind sozusagen jetzt die sprachlichen Einheiten der vielen Sprachwissenschaftler, die spielt keine Rolle, sondern es geht eigentlich nur sozusagen um die Zusammenhänge eines bestimmten Elements in seinen unterschiedlichen Beziehungen, die es einnehmen kann. Und da kommen gewissermaßen an die anderen Wissenschaften und sagen dann, na gut, egal ob ich jetzt dann Sprache untersuche oder ob ich dann im Strukturalismus Verwandtschaftsbeziehung untersuche oder ob ich jetzt die Mode untersuche oder ob ich die Psyche untersuche, wenn ich davon ausgehe, dass die Entitäten selbst, sozusagen die Natur der Entitäten keine Rolle spielen, dann wird letztendlich der Strukturalismus zu einer Methode, die sich auf sehr unterschiedliche Phänomenbereiche anwenden lässt. Und zwar eben auf alle mehr oder weniger Formen menschlicher Äußerungen und Erscheinungen. Und diese werden eben nun nicht als isolierte Einzelerscheinungen betrachtet, sondern auf dem Hintergrund ihres systematischen Zusammenhangs, der ihre Struktur bestimmt. Also ich kann nun unterschiedliche Objekte herannehmen und dies sagen, nach diesen Vorgaben der strukturalen Methode beschreiben. In dem Sinne avanciert dann der Strukturalismus in den 1960er Jahren als eine ja vorherrschende Methode der Human- und Sozialwissenschaften. Also ausgehend von Saussure und dann die Vermittlung von Roman Jakobson wird dann diese strukturalistische Analysemethode zuerst von Lévi-Strauss auf die Anthropologie, also Analyse der Verwandtschaftsverhältnisse und Mythen übertragen, in der Folge aber auch auf viele weitere soziale und kulturelle Phänomene, also wie Mode, Alltagspraktiken, Literatur bei Roland Barthes, Psychoanalyse bei Lacan, Ideologie, Produktionsverhältnisse bei Althusser, der dann auch eben eine strukturalistische Lektüre letztendlich versucht, des Marxismus. Ausgehend von dieser Rezeption des Strukturalismus entwickelt sich bei allen den Autoren dann auch direkt sozusagen eine kritische Auseinandersetzung mit Saussure. Es entsteht dann das, was wir heute auch kennen unter dem sogenannten Namen Poststrukturalismus. Wobei hier entscheidend ist, dass der Poststrukturalismus eben tatsächlich, natürlich kommt er heraus aus dem Strukturalismus, entwickelt diesen weiter und grenzt sich im Sinne dieses Post eben kritisch von ihm ab. Also es ist der Poststrukturalismus von Antistrukturalismus, sondern wenn man so will, ein transformierter Strukturalismus, der eine Reihe sozusagen von Schwachpunkten der strukturalistischen Position versucht auszumachen und kritisch zu transformieren. Ich sage das nur ganz kurz, wir werden auch darauf im Einzelnen noch eingehen, denke ich, bei Merleau-Ponty und auch dann irgendwann bei Derrida. Welche Kritik lässt sich formulieren oder wird immer wiederum formuliert auf eine Saussure? Also, erster Vorwurf ist der, du unterscheidest das Signifikat und Signifikant, aber man kann zeigen, dass eigentlich doch das Signifikat, und das wäre wiederum genau dieses Begriff, dieses Konzept der Bedeutung, dass der letztendlich sozusagen zugunsten des Signifikanten privilegiert wird. Also der Strukturalismus kommt auch nicht ganz aus ohne einen Begriff der Bedeutung und allein schon deswegen, also um überhaupt die sogenannten Minimalpaare unterscheiden zu können. Denken Sie an Bein und Pein, muss ich ja schon irgendeine Bedeutung von diesen Begriffen haben. Wenn ich die Bedeutung nicht hätte oder nicht wüsste, dass es da unterschiedliche Konzepte sind, könnte ich diese Minimalpaare überhaupt nicht ausmachen. Kritisiert wird dann, dass wiederum diese Strukturen, die der Strukturalismus versucht zu isolieren, dass die in der Regel als universale und ahistorische Strukturen konstruiert werden. Also der Strukturalismus neigt dazu, auch aufgrund seiner allgemeinen Anwendbarkeit dazu, bestimmte Strukturen als universal und ahistorisch zu setzen. Gleichzeitig, das war die Frage von einem Kollegen, geht er davon aus, also wenn ich eben einen Wert genau bestimmen will, dann geht er davon aus, dass eine Struktur letztendlich eigentlich abgeschlossen sein muss. Also dass ich genau diese Möglichkeit, dass es immer wiederum unterschiedliche Kontexte geben kann. Denn wenn es immer wieder unterschiedliche Kontexte geben kann, eine Kritik von Derrida, dann ist eben genau der Wert eines sprachlichen Ausdrucks letztendlich eigentlich nicht abschließend bestimmbar. Was auch ganz deutlich wird, der Strukturalismus favorisiert natürlich eine binäre Logik. Also der ganze Strukturalismus ist aufgebaut immer in diesen Dualismen, in diesen Oppositionspaaren. Signifikat, Signifikant, Norm, Parole, Diagonie, Synchronie und so weiter und so fort. Was er aber vernachlässigt, und das ist auch eine Kritik letztendlich des Strukturalismus, dass diese Oppositionen eben keineswegs neutral behandelt werden, sondern dass immer eine dieser Oppositionen favorisiert wird. In dem Sinne eben wird von Saussure die Norm der Parole vorgezogen und die Synchronie logisch über die Diakonie gestellt. Und damit eben auch, und das ist eine Kritik, die Derrida formuliert, letztendlich schafft es auch der strukturalistische Zeichenbegriff nicht, sich von dem metaphysischen abendländischen Zeichenbegriff vollständig zu lösen. Also auch er bleibt immer noch in dieser Trennung es endlich von Sinnlichem auf der einen Seite, das wäre eben das Lautbild, und Geistigem, Intelligiblen auf der anderen Seite verhaftet. Und die Kritik, die von Seiten an Foucault formuliert wird, dass der Strukturalismus als sich gewissermaßen eine neutrale, deskriptive Beschreibungsmethode präsentiert, die aber genau die innerhalb, die in den Strukturen wirksamen Machtmechanismen immer von vornherein ausschließt oder eben vernachlässigt. Also dass eben auch tatsächlich innerhalb dieser Strukturen Machtmechanismen wirksam sind, allein da bestimmte Oppositionspaare immer auch schon hierarchisiert werden, wo ich eine Opposition gegenüber der anderen privilegiere oder ihr einen höheren Wert zuschreibe, übersehe ich im Grunde genommen auch schon die in jeder Struktur und jedem System immanenten Beziehungen, ja, der Macht oder eben auch der Versuch einer bestimmten Interpretationshoheit zu gewinnen. Okay, gibt es dazu von Ihnen noch Fragen? Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend.